Lass mich zuerst das Wort Gottes im Matthäusevangelium, Kapitel 6, und ich werde ab Vers 25 bis Vers 34 lesen. Matthäus, Kapitel 6, ab Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Dies ist das Wort des Herrn. Lass uns noch kurz still werden, ich möchte vor der Botschaft beten. O Herr, wir bitten, dass wenn wir nun in dein heiliges Wort schauen, dass du uns mit der Kraft dieser Worte erschütterst, damit wir wirklich herausgefordert werden und unser Blick auf deine Güte, Gnade und Barmherzigkeit in Christus Jesus gelenkt wird. Herr, wir bitten, hilf du mir in Klarheit zu sprechen und wirke du in der Kraft deines Geistes. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir feiern heute das Erntedankfest und darum habe ich gedacht, wir machen eine kurze Pause in dem Buch Genesis und schauen uns einen passenderen Abschnitt zum Erntedankfest an. Und unser Predigtext ist heute Matthäus 6, die Verse 25 bis 34. Und wir haben den Abschnitt schon in der Schriftlesung gehört. Und wenn wir uns diesen Abschnitt aus der Bergpredigt unseres Herrn vor Augen halten und ja auch ehrlich sind, dann würden wir eigentlich unseren Kopf über diese Worte schütteln, nicht wahr? Es ist einfach absurd. Soll ich etwa nicht um mich selbst sorgen? Habe ich vielleicht keine Familie, für die ich sorgen muss oder sollte? Soll ich etwa keine Verantwortung für mein Leben übernehmen? Kein Mensch, noch irgendeine Gesellschaft kann diesen gefährlichen Rat, sorgt euch nicht, ernst nehmen. Und als fromme Christen, als Nachfolger des Herrn Jesus, da versuchen wir schon etwas vorsichtiger zu sein, wenn wir diese Worte lesen. Wir denken, es ist unwürdig, als Jünger Jesu über seine Worte negativ zu denken. Er ist schließlich unser Herr, nicht wahr? Und trotzdem versuchen wir, oft die Ecken und Kanten etwas abzuschleifen, damit es nicht ganz so anstößig wirkt. Und vielleicht meint Jesus das nur hyperbolisch. Das heißt, er stellt es übertrieben dar, um einen Eindruck zu verstärken. Wenn du zum Beispiel zu deiner Frau sagst, das ist das beste Essen der ganzen Welt, dann ist das nicht wörtlich zu nehmen, sondern es soll eine Wirkung erzielen, es soll Begeisterung hervorrufen oder zeigen. Und ich möchte auch gleich klarstellen, wenn ich sage, Wenn ich zu meiner Frau sage, das ist das beste Essen der Welt, dann meine ich das wörtlich. Aber du siehst, auch als Christen tendieren wir dazu, diese Worte sorgt euch nicht abzuschwächen. Es ist aber ehrlicher und viel fruchtbarer, wenn wir uns diesen anstößigen Worten des Herrn Jesus stellen. Schau, erst wenn wir selbst sehen, dass wir uns von diesen Worten lieber abwenden möchten, erkennen wir, wie entscheidend das ist, was unser Herr hier lehrt. Erst wenn wir erkennen, dass diese Worte unser allgemeines Denken, unsere allgemeine Lebensweise irgendwo erschüttern, sehen wir eigentlich das Wunder Gottes in diesen Worten, was er uns hier vermittelt. Unser Herr Jesus möchte, dass wir dieses Wunder sehen. Und darum der erste Punkt, was nicht mit unnützen Sorgen gemeint ist. Und taktisch ist es vielleicht unklug, gleich damit zu beginnen, was der Text nicht meint. Besonders nachdem ich eingeleitet habe, dass eigentlich wir oft versuchen, die Worte Jesu abzuschwächen. Aber es macht Sinn, den Begriff etwas zu erklären, damit wir verstehen, worum es geht. Ich will also nicht das Wort abschwächen, sondern klarstellen, weil es leicht verwechselt werden kann. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen von unnützen Sorgen im Vergleich zu aufrichtiger Fürsorge um irdische Dinge. Mit sorgt euch nicht, meint unser Herr nicht, dass wir uns nicht um unseren Lebensunterhalt kümmern sollen, in dem Sinne, dass du morgens aufwachst und findest Kaffee und Frühstück schon zubereitet auf dem Tisch. Wenn das passiert, dann hat es andere Gründe. Vielleicht hast du Geburtstag und es wurde vorbereitet. Aber es ist kein Wunder. Es ist kein Wunder. Unser Herr sagt nicht, es ist falsch, für sich zu sorgen oder deine Familie und sich Gedanken darüber zu machen. Wir sind auch nicht von der Verantwortung befreit, einander in Not zu helfen. Jakobus erklärt, wenn jemand vor deiner Tür steht und er hat keine Mittel, um Nahrung zu beschaffen und du sagst, ach, mach dir keine Sorgen, das wird schon, zeigst du, dass dein Glaube tot ist. Wir sind aufgefordert, praktische Hilfe füreinander in Zeiten der Not zu leisten und uns füreinander und umeinander zu kümmern. Jesus sagt auch nicht, dass wir keine Probleme in diesem Leben haben werden. Er sagt nicht, Kind Gottes, sorge dich nicht, weil du keine Schwierigkeiten im Leben haben wirst. Er sagt es genau umgekehrt. Dieser Abschnitt lehrt, dass wir Schwierigkeiten erwarten dürfen. Nein, er sagt, sorgt euch nicht aus einem anderen Grund, nämlich wegen der Vorsehung und Fürsorge Gottes, trotz all unserer Schwierigkeiten oder Probleme. Wir wissen, dass Mordsünde ist, wir wissen, dass Ehebruch, Lügen, Betrügen, Stehlen, all das ist Sünde. Sorgen dagegen ist eine Sünde, die viel zu oft einfach respektiert und hingenommen wird. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir nicht realisieren, dass sich zu sorgen ein geistliches Problem ist. Jesus sagt, sorgt euch nicht. Und wir sind heute eine Gesellschaft, die durchtränkt ist mit Sorge und Angst. Egal, wo du hinblickst. Und die deutsche Bibelübersetzung sagt fast durchgehend, sorgt euch nicht. Und das ist nicht falsch. Aber im Deutschen beinhaltet das Wort Sorge auch vernünftige Vorkehrungen, wie zum Beispiel für die Familie sorgen. Deshalb müssen wir klarstellen, was nicht mit seid nicht besorgt gemeint ist. In den englischen Übersetzungen findest du oft seid nicht ängstlich. Seid nicht ängstlich. Und das hilft uns besser zu verstehen, welche Art von Sorge gemeint ist. Das Wort Angst hat den gleichen Ursprung wie das lateinische Wort Angustia. Es bedeutet Enge, Bedrängnis. Genauso das Verb angere bedeutet würgen oder bedrängen. Als Kind hatte ich Angina. Es ist das gleiche Wort. Angina pectoris. Das ist ein Herzsymptom, das dir das Gefühl gibt, dass du erstickst. Es wird so eng um deine Brust herum. Du kannst kaum atmen oder kriegst nur schwer Luft. Und wenn du das als Kind hast, kannst du es natürlich ausnützen, wenn du Ärger kriegst. wenn du vor deinen Eltern stehst und deine Eltern sagen dir, wie konntest du nur? Und dir kommen die Tränen und du fängst an, nach Luft zu schnappen und es wird dir so eng. Und nicht, dass ich das getan habe, aber die Möglichkeit bestände. Aber du verstehst, was es ist. Der Herzmuskel, er bekommt nicht genug Sauerstoff und du spürst einen Druck in deinem Brustkorb und versuchst, nach Luft zu schnappen. Und natürlich hast du Angst. Diese Angst geht wie ein Strick um deine Brust herum und sie schnürt dir den Brustkorb zu. Das Herz fühlt sich eng an, der Atem schwer und Gedanken kreisen sich. Es ist wie Panik, die man bekommt. Und du spürst, dass etwas droht, obwohl du es nicht greifen kannst. Was bedeutet es also, wenn Jesus sagt, seid nicht besorgt? Das führt uns zum zweiten Punkt, sei nicht ängstlich. Jesus, er wiederholt dreimal in diesem Abschnitt, sorgt euch nicht. Im Vers 25, Vers 31, Vers 34. Angst hat keinen Platz im Leben eines Knechten, für den sein Meister die Verantwortung trägt. Vers 24, der Kontext. Und schau mit mir kurz auf die 7 Argumente, die hier aufgeführt werden. Andere teilen die Argumente anders auf. 3 ist eine gute Zahl, aber 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Darum kurz die 7 Argumente zusammengefasst, die unser Herr Jesus hier aufführt. Erstens, Vers 25. Das ist das Argument von der Logik der Schöpfung. Seine großen Gaben beinhalten die geringeren Gaben. Wenn Gott uns Leben schenkt und einen Körper gibt, wird er nicht auch alles, was wir zum Leben brauchen, geben? Paulus, er sagt das Gleiche. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wenn Gott uns das Größte, seinen Sohn, gegeben hat, wie sollte er uns das Geringere vorenthalten? Das ist das Argument. Und das ist eines der stärksten Argumente für die wirksame Berufung, für die wirksame Sühnung. Eines der stärksten Argumente für die ewige Sohnschaft oder Sicherheit, für die Gnadenlehren. Wenn also Gott uns den Herrn Jesus gegeben hat, damit er für uns stirbt, nun, dann wird er uns sicherlich den Heiligen Geist geben, der uns zu Christus führen wird, damit wir zum Glauben an Christus kommen. Und er wird uns bis zum Ende bewahren. Er spricht von den Erwählten, von den Erlösten in Christus, von denen die Söhne des himmlischen Vaters genannt werden. Wenn Gott für unsere Seele sorgt, wird er nicht auch für unseren Körper sorgen? Für unsere täglichen Bedürfnisse? Vers 26, das zweite Argument ist von der Natur. Schau auf die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht und Gott ernährt sie. Und der Ausdruck, euer Vater ernährt sie, darf nicht missverstanden werden. Es ist kein Freischein für Faulheit, vor allem wenn du dir die Vögel anschaust. Jeder von uns sieht Vögel immer wieder, sie sind durchgehend aktiv. Wenn du einfach mal auf der Terrasse sitzt und sie beobachtest, dann denkst du, macht mal langsamer. Aber das tun sie nicht. Sie fliegen von einem Ort zum anderen, sie bauen ihre Nester, sie kümmern sich, sie sorgen für ihre Jungen, sie sind dauernd unterwegs, sie kommen nicht zur Ruhe. Es ist erstaunlich. Luther hat es deutlich gesagt, Gott sorgt für die Nahrung der Vögel, aber er lässt sie nicht in ihre Schnabel fallen. Das Argument ist, wenn Gott für die Vögel sorgt, wie viel mehr für uns, die wir mehr wert sind? Die Vögel arbeiten und sie arbeiten durchgehend, aber Vögel sorgen sich nicht. Die Lebensumstände stören sie nicht. Sie vertrauen instinktiv. Sie sorgen sich nicht. Vers 27. Hier ist das Argument von unserer menschlichen Fähigkeit. Durch Sorgen wird nichts verändert. Der Herr Jesus, er zieht einen einfachen Vergleich und sagt oder fragt, kannst du durch Sorgen deine Größe verändern? Kannst du durch Sorgen einen 24-Stunden-Tag zu deinem Leben hinzufügen? Oder kannst du nur eine Stunde zu einem 24-Stunden-Tag hinzufügen? Als Menschen können wir so einfache Sachen nicht tun. Darum sollen wir auf Gott vertrauen. Wir können uns zu Tode sorgen, aber wir können uns nicht zum Leben sorgen. Das vierte Argument, Vers 28. Und hier zieht unser Herr Jesus einen Vergleich von den Blumen. Schau, wie schön die Lilien sind. Die Lilien hier sind scharlachrote Mohnblumen. Sie hatten in Palästina nur ein sehr kurzes Leben. Es sind wie unsere Taglilien. Heute blühen sie, morgen sind sie weg. Und der Herr Jesus sagt, sie übertreffen Salomo an Pracht. Aber sie sind vergänglich. Wir sind ewig. Wird da nicht derselbe Gott, der die scharlachrote Mohnblume so herrlich schmückt, mindestens ebenso viel für die tun, die seine ewigen Kinder sind? Du kannst verstehen, warum unser Herr Jesus in Vers 30 nach all den Punkten, die er aufführt, mit ihr Kleingläubigen schließt, nicht wahr? Und schau, Vers 32, fünfter Argument, von den Heiden, die zum Zeitpunkt nicht Gottes Offenbarung haben, zu diesem Zeitpunkt, als das Wort geschrieben wurde. Sie sind ungläubig, sie kennen Gott nicht. Aber das ist nicht der Fall für Gottes Volk. Sie haben sein Wort, wir kennen Gott und darum passt es nicht zu uns, wenn wir nach irdischen Dingen trachten und uns sorgen. Und dann Vers 32, das sechste Argument. Du findest hier die Familienbindung. Gott ist unser himmlischer Vater. Gott ist unser himmlischer Vater. Du musst dir nur die Grabstätten und Beerdigungen anschauen. Menschen, die in Christus sterben, sterben nicht wie die, die Gott nicht kennen. Weil er unser Vater ist. Matthias Claudius, ein deutscher Dichter, schreibt, wer nicht an Christus glauben will, der muss zusehen, wie er ohne ihn zurechtkommt. Was dich und mich betrifft, wir können es nicht. Wir brauchen jemanden, der uns trägt, uns aufrechterhält, solange wir leben. Und er seine Hand unter unser Haupt legt, wenn wir sterben. Dies kann er reichlich tun, so wie es von ihm geschrieben steht. Und wir kennen niemanden, von dem wir es lieber hätten, dass er es tut. Denn er ist unser himmlischer Vater. Und dann das letzte Argument, Vers 34. Es spricht von Gottes Genügsamkeit. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Und das sollte uns ins Gebet führen, wie Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das führt uns zum letzten Punkt, zu Christus. Zu Christus. Schau, die ängstliche Sorge, die unser Herr hier bloßstellt, es ist nicht ein einfaches Gefühl, das dich überfällt, wenn du zum Zahnarzt gehst oder wenn du ein Interview vor dir hast oder ein schwieriges Gespräch. In solchen Situationen haben wir auch Angst und sorgen sich, aber du reißt deinen Mut zusammen und du gehst dorthin und du begegnest der Situation. Diese Angst, von der unser Herr spricht, ist die Krankheit der Seele. Es ist die Krankheit der Seele, bei der das, was uns widerfahren könnte, uns mit Schrecken erfüllt. Wenn wir ängstlich sind, wird unsere ganze Zukunft, die Möglichkeit, die sich vor uns ausbreitet, nicht zu einer Quelle der Hoffnung, sondern von Schrecken. Wenn wir ängstlich sind, haben wir Angst vor das, was, vor dem, was kommt. Und das Wort für Sorge ist das Gegenteil von praktischem Vertrauen in das Evangelium. Denk an Hebräer 11. Dort gibt uns der Pastor Hoffnung durch den Blick auf das, was uns in der Zukunft erwartet. Hoffnung ist diese Zuversicht, dass das, was uns erwartet, eine Sache der Freude ist und wir sehnen uns danach, nicht wahr? Wir sehnen uns danach, was uns erwarten wird. Aber wenn wir ängstlich sind, beschäftigt sich unsere Vorstellungskraft mit den Gefahren in der Zukunft oder den möglichen Gefahren in der Zukunft. Wir füllen die Lücke zwischen dem Jetzt und der Zukunft und stellen uns vor, was alles passieren könnte. Und das macht uns Sorgen, das verschlingt uns. Angst lässt uns denken, dass wir die Welt nicht mehr kontrollieren können und unser Leben aus der Hand gleitet. Es ist diese Angst, die die Sorge aktiv werden lässt. Schau, Angst richtig eingesetzt führt zu Entschlossenheit und zu Mut. Angst im Sinne von Sorge erzeugt eine hilflose, ziellose Beschäftigung und Entmutigung. Mut bedeutet, die Kräfte zu sammeln, sich selbst und seine Kräfte zu sammeln und dem, was uns Angst macht, mit klarer, zielgerichteter Entschlossenheit zu begegnen. Mut richtet die Seele auf, der Angst zu begegnen und sie zu überwinden. Sorge bewirkt das Gegenteil. Sie zerstreut unsere Kräfte, sie lähmt uns. Sorge lässt uns denken, dass wir nur überleben können, wenn wir alles selbst in der Hand haben. Wir fühlen, wir müssen zu allem fähig sein, um unsere Sorgen loszuwerden und steigen deshalb in dieses gnadenlose Hamsterrad, immer härter zu arbeiten, immer härter und schneller zu rennen, um irgendwie alles zusammenzuhalten. Und dann kommt noch dazu, dass unsere Sorgen damit zusammenhängen, dass wir Sicherheit wollen. Das Gefühl, dass am Ende des Tages alles gut wird und wir bestehen werden. Und schau, diese Krankheit der Seele ist nicht nur ein privates Leid, was den Einzelnen beschäftigt. Sie zeigt sich in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, in der Politik. Sie durchdringt alles um uns herum. Du musst dich nur einmal umschauen. Wir sehen überall das Bedürfnis nach Sicherheit angesichts der unsicheren Zukunft. Du siehst es, indem du auch deine Freunde als Freunde und Feinde unterteilst, Freunde oder Nicht-Freunde, oder dieses Konkurrenzdenken oder diese soziale Kontrolle. Du siehst es überall. All das soll mögliche Gefahren von uns halten. Wir wollen sicher sein und ein sicheres Gefühl haben. Es ist die Angst, diese tief verwurzelte Sorge, dass wir keine Zukunft haben, wenn wir sie selbst nicht schaffen. Und zu diesen persönlichen Ängsten und Sorgen sagt unser Herr, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Aber wie kann das der Herr Jesus sagen und von uns erwarten, dass wir das ernst nehmen? Und darum ist es so wichtig, dass wir genau hinhören und begreifen, was er uns hier im Evangelium sagt. Jesus gibt uns nicht einfach als autoritäre Person, als Herr Weisheit inmitten von menschlichen Problemen. In der Art, Ängste und Sorgen lenken ab, verletzen und bringen dir nichts, darum sorg dich nicht. Nein, er erklärt uns, dass die Tatsache seiner selbst, dass er ist, wer er ist, unsere Ängste und Sorgen ausschließen muss. Jesus Christus selbst in der Gegenwart seines Reiches und in der Herrschaft Gottes über seine ganze Schöpfung, er deckt diese Wahrheit über Angst auf. Und in ihm sehen wir, dass Angst die Krankheit unserer Seele ist, ja Unglaube im Vertrauen auf Gott zu leben. Was ist also die Angst, von der unser Herr Jesus uns befreien will? Er will uns davon befreien, dass wir die Wichtigkeit von unserem Herrn Jesus Christus oft nicht begreifen und ausleben. Angst ist unser Versagen, manchmal aus Furcht, vielleicht manchmal aus Stolz, zu sagen, Gott in Christus regiert nicht über Himmel und Erde. Und unser Leben liegt nicht in seinen guten Händen. Das ist es, was wir sagen. Und Christus will uns davon befreien. Wenn Jesus uns nun aus der Angst ruft, bringt er etwas völlig Neues in unser Leben. Er sagt, die Last dieser Welt, dein Leben zu sichern oder dein Überleben zu sichern, dein Arbeiten, deine Sorgen, du musst sie nicht allein tragen. Du musst sie nicht allein tragen. Er sagt, diese Welt ist Gottes Reich. Es ist Gottes Reich. Und hier ist die Herrschaft Gottes in Jesus Christus. Und das ist ein neuer Faktor, der alles verändert. Weil Christus regiert, darfst du und ich lernen, dass unser tägliches Leben nicht der Ort ist, wo wir von der Not verschlungen werden, in dem Versuch, uns gegen jede Gefahr abzusichern. Nein, das tägliche Leben ist der Ort, an dem wir die Liebe und Fürsorge dessen sehen, der sich unser himmlischer Vater nennt. Und unser Vater erkennt deine Bedürfnisse, erkennt deine Not. All das ist ihm nicht verborgen. Er weiß darüber Bescheid. Und er sorgt für uns, weil er liebt, wie er uns in all unserer Zerbrechlichkeit, mit all unseren Bedürfnissen geschaffen hat. Und er möchte, dass wir gedeihen. Und verstehst du, was das bedeutet? Verstehst du, was unser Herr Jesus hier sagt? Wenn Gott nicht die Bedrohung ist, die über uns hängt, sondern unser wunderbarer Vater, der seine Gnade über uns ausschüttet, dann ist Angst und Sorge eine Illusion. Sie ist nicht Realität. Warum? Weil sie nicht die Realität widerspiegelt. Nun, was widerspiegelt die Realität? Es ist Glaube. Es ist Glaube. Der Glaube sieht die Wahrheit über Gott. Der Glaube sieht die Wahrheit über Gottes Reich, das für uns in Christus Gestalt angenommen hat. Glaube ist nicht eine verrückte Hoffnung gegen alle Beweise, wie es oft falsch dargestellt wird. Im Gegenteil, Glaube ist dieser tief gesunde Zustand der Seele, in dem wir Gott Gott sein lassen. Es ist dieser tief gesunde Zustand der Seele, in der wir die Realität sehen, wie sie ist. Nämlich als Gottes Reich. Und Gott regiert. Glaube sieht die Wahrheit, dass wir zu dem gehören, in dem wir geborgen sind, und er freut sich in fester Zustimmung. Glaube sieht die Wirklichkeit, dass Gott regiert und wir in seinem Reich leben. Und du siehst, dieser Gegensatz zwischen Sorge und Glaube ist die eigentliche Kraft in diesem Gleichnis des Glaubens oder in diesem Vergleich von den Vögeln und den Lilien. Schau, die nichtmenschliche Schöpfung zeigt uns ein Bild von diesem direkten, festen und unbewussten Vertrauen. Wir haben das heute auch bei den Kindern gesehen. Da ist einfach dieses feste Vertrauen. Ich brauche mir nicht Sorgen zu machen über das, was morgen kommt. Weil ich weiß, meine Eltern sorgen für mich. Und genauso gilt das für das Kind Gottes. Es ist das Gegenteil von Angst und Sorge. Das Gegenteil von all dem Mühen, das versucht, uns abzusichern. Und du siehst in diesem Kontrast zwischen den Vögeln und den Lilien den Kontrast von Sorge und Glaube, ein Gleichnis des Glaubens. Und unser Herr Jesus sagt, schau, wenn du das nicht beachtest, dann handelst du wie ein Heide, einer, der Gott nicht kennt. Diese Sorgen passen nur zu denen, die sich selbst außerhalb von Gottes Bund sehen. Sie sind außerhalb der Verheißung Gottes und dem Reich seines Sohnes. Wenn aber die Jünger Jesu sich sorgen, dann handeln sie so, als ob Gottes Bund nicht wahr wäre. Sie handeln, als ob sein Reich nicht mitten unter uns wäre, als ob wir dem Wort der Gnade in Jesus nicht vertrauen dürfen. Was lehrt uns also dieser Abschnitt? Wenn wir zur Anwendung kommen, gerade auch zum Erntedankfest, wo wir Gottes Fürsorge auf so wunderbare Art und Weise sehen. Schau, wenn wir verstehen wollen, was unser Herr hier sagt, müssen wir uns von dieser Kraft dieser Worte aufrütteln lassen. Sorgen ist nicht eine Persönlichkeitsstörung, mit der manche zu kämpfen haben und andere nicht. Was unser Herr hier sagt, betrifft unser ganzes menschliches Leben, unser Denken und Handeln. Es ist die Art und Weise, wie du als Mensch in dieser Welt lebst. Das ist es, was unser Herr adressiert. Und der Befehl, sorgt euch nicht, ist keine Aufforderung zur Selbsttherapie vor dem Spiegel. Du schaffst es. Ich erinnere mich, als ich durch die ganzen Prüfungen durchgehen musste, und ich glaube, viele von den Schülern oder Studenten werden das kennen. Vielleicht macht es der eine oder andere auch. Wenn du weißt, eine schwierige Mathe-Klausur steht vor dir und du denkst, irgendwie schaffe ich das schon. Wenn ich mir vor Augen halte, was für andere Leute es geschafft haben und die sind wirklich kaputt, dann schaffe ich das auch. Ich bin nicht ganz so schlimm. Du versuchst, dich selbst irgendwo zu motivieren, dich aufzubauen, dass du es irgendwie schaffst. Aber das ist nicht, was unser Herr hier tut. Nein, es ist der Ruf, der Befehl des Evangeliums, den Befehl des Evangeliums sehr ernst zu nehmen. Und was ist der Befehl des Evangeliums? Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und was bedeutet das, wenn Jesus sagt, trachte oder such zuerst das Reich Gottes? Meint er, dass das Reich Gottes eine verborgene Wirklichkeit ist und du musst sie mühsam irgendwie finden oder suchen? Nein. Meint er, dass du geistliche Höchstleistungen bringen musst, um das Reich Gottes zu finden, wie ein geistlicher Athlet? Nein. Es bedeutet einfach anzuerkennen, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns ist, wirksam und mächtig in Christus Jesus. Dass wir in diesem Reich leben, hier und jetzt. Nach dem Reich Gottes zu suchen, bedeutet öffentlich und privat, politisch und zu Hause, unsere Neigung so zu ordnen, dass Gott in Christus Wirklichkeit ist. Es bedeutet, dein Denken und Handeln so zu gestalten, dass offenbar ist, dass Christus Gott ist und er regiert. Es bedeutet, durch dein Denken und Handeln ist für alle erkennbar, dass du glaubst, dass Gott heute noch wirkt und hier ist. Es bedeutet, dass du diese Welt tatsächlich als Gottes königliche Herrschaft siehst, in deinem Denken und Handeln, in allem, was du tust. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist der Befehl. Der Imperativ. Jesus sagt nicht im Detail, was es für jeden von uns hier bedeutet. Du musst es selbst herausfinden, welche Auswirkungen es auf deinen Besitz hat, auf deine Versicherung, auf deine Finanzen. Und ich wage es zu sagen, auch auf die Priorisierung von den Gottesdiensten und den Treffen der Gemeinde. Aber wie immer hat nicht der Befehl, sondern die Gnade das letzte Wort. Und schau, Gottes Gnade ist nichts anderes als Jesus Christus. Schon in ihm werden deine Sorgen endgültig als völlig sinnlos zur Seite geschoben. Wir dürfen uns nicht sorgen oder wir sollen uns nicht sorgen, weil wir uns nicht Sorgen brauchen. Deine Situation und deine Lebenserfahrung mögen dunkel aussehen. Und vielleicht sieht es finster aus, wenn du dir deine aktuelle Lage vor Augen hältst. Aber selbst unter der größten Last öffnet sich nicht vor dir ein Abgrund, sodass du da hinunterfallen könntest. Nein, unser Leben ist verborgen in Christus. Unser Leben ist verborgen in Christus, in Gott. Das heißt, es ist sicher in ihm. Es ist keiner Gefahr ausgesetzt. Es ist verborgen in Christus. Wir sind sicher in ihm. Und unsere Zukunft ist keine dunkle Möglichkeit, die hinter dem Horizont lauert und uns zu verschlingen sucht. Nein. Unsere Zukunft ist der Ort, an dem wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi sehen werden. Und darum trachte vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Amen.